pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Wir beantworten heute eure Community-Fragen, die ihr uns gestellt habt, und lösen endlich den interkantonalen Konflikt betreffend den Empanadas auf. Wir haben euch gefragt, was ihr von uns möchtet wissen, und haben ganz viele coole und spannende Fragen von euch bekommen. Und bevor wir diese Fragen beantworten, möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Wir haben uns mega gefreut und es ehrt uns mega fest, dass ihr so interessiert seid. Und wir freuen uns jetzt sehr auf die Beantwortung von dieser Fragen und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spass dabei wie wir. Und wir sind mega stolz. Es ist wirklich cool, dass wir so eine coole Community haben. Und danke euch vielmals. Und wenn ihr natürlich noch mehr Fragen habt, dürft ihr uns jederzeit auf unserem Kanal Nebelspalterinnen auf Insta oder auch unseren privaten Kanal schreiben. Wir freuen uns.
Ich würde sagen, wir starten gerade, oder Steffi?
Definitiv. Let's
go. Mit den Fragen. Ich habe aus all diesen Fragen versucht, noch ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und wir starten so ein bisschen mit diesen Fragen, die sich um Politik drehen, weil es gibt auch noch Fragen, die uns zwei betreffen und den Podcast betreffen. Aber wir machen zuerst mal die schwierigen, grossen Themen, bevor wir vielleicht ein bisschen mehr etwas Persönliches noch über uns erzählen können. Und zwar, wir starten gerade mit der Frage von Joel. Er wollte wissen, was bedeutet denn Verantwortung übernehmen in der Politik? Steffi, wie siehst du das? Ich meine, du bist noch aktiv in der Politik. Was bedeutet das für dich?
Ich finde, Verantwortung übernehmen bedeutet, den Leuten zuzuhören, was sind die Bedürfnisse, und die Bedürfnisse auch ernst nehmen und zumindest versuchen, bestmöglich umzusetzen und auch zu seinen Worten stehen. Weil häufig hat man ja ganz viel Blabla und es wird selten etwas erfüllt, und das finde ich eigentlich schlecht. Weil so verliert man auch das Vertrauen in die Institutionen. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, dass man seinen Worten dann auch mit Taten folgt. Und du, Gami, du bist mal in der Politik gewesen. Wie siehst du das?
Ich bin da sicher auch bei dir. Man muss auf jeden Fall aber auch realistisch bleiben. Oder ich finde es immer schwierig, wenn im Wahlkampf siehst, was da alles an Versprechungen gemacht werden. Also wirklich, hast du das Gefühl, Politiker wollen das Geld der anderen am liebsten mit vollen Händen um sich werfen. Und Verantwortung in der Politik heisst ja, dass man eine realistische Politik macht und seinen Wähler sagt, hey, ich stehe für das ein und das ist das, was man realistisch kann auch erreichen. Es bringt nichts, Versprechungen zu machen, die man eh nicht einhalten kann. Und das andere ist auch, dass man das politische Amt, das man dann hat. Und davon rede ich nicht nur, wenn du in einem Parlament bist, sondern auch, wenn du zum Beispiel einfach in einem Vorstand bist, auch in einer Jungpartei oder sonst in einem politischen Verband tätig bist, dass man sich dort auch pflichtbewusst engagiert und wirklich mit Überzeugung engagiert und das so macht. Das ist, glaube ich, für mich etwas sehr Wichtiges, was ich daran sehe. Wäre jetzt so ein bisschen mein erster Input, den ich jetzt dazu so würde geben.
Jetzt haben wir eine zweite Frage von der jungen SVP REC Kantonalsektionen. Und die haben uns gefragt, eure Meinung zu der verlorenen Autobahnabstimmung. Gami, du hast da, glaube ich, noch eine gute Geschichte dazu.
Ja, also, was man sicher könnte sagen, es war ja ein schwieriger Tag für alle Bürgerlichen, dass die Abstimmung verloren gegangen ist und auch die Hinsicht darauf, was das für die Zukunft bedeutet, oder? Wenn man so ein Projekt möchte angehen, dass man das nicht durchgebracht hat, wird es nur noch schwieriger machen für in der Zukunft. Aber ich mag mich erinnern, ich habe Bern einfach aufgenommen mit dem Markus und wir haben während dem Abstimmungskampf haben wir über die Kampagne geredet. Und die Kampagne von der Wirtschaftsverband ist ja so ein Puzzleteil gsi, wo man dann, wie gesagt, das Puzzleteil komplett sozusagen, die Infrastruktur komplettieren, oder man hat den Zug, aber man hat auch eben den Strassenverkehr, das geht alles Hand in Hand. Und ich habe das an Markus erzählt bei Bern einfach und er hat mir einfach nicht glauben, dass das tatsächlich Kampagne ist. Und er hat gesagt, sicher nicht. Was soll denn das sein? Und muss doch eine Kampagne machen mit Emotionen. Da brauchst du eine Mami, die im Stau steht und Kind, die brüllen, wie sie warten müssen und niemand kann sie abholen. Da muss Drama kommen. Und ganz unrecht hat er nicht gehabt. Natürlich, er übertreibt es gern. Aber man hat es nicht geschafft, Emotionen zu wecken. Und Strassenverkehr ist etwas Hochemotionales. Und wenn man das nicht anbringt, das liegt ja wortwörtlich so ein bisschen auf der Strasse. Jeder kennt es. Man regt sich im Stau auf. Es ist Zeit, die einem verloren geht. Und wir wollen doch am allerliebsten von A nach B kommen. Und zwar möglichst schnell und möglichst ohne Umweg. Und das ist für mich so ein bisschen das, was geblieben ist. Dass man es nicht geschafft hat, bei einem hochemotionalen Thema die Emotionen zu wecken, dass die Leute dann wirklich auch Ja gestimmt haben. Und wir können schauen, dass die Infrastruktur von der Strasse weiterhin besteht und eben auch ausgebaut wird, dort, wo es nötig ist. So ein bisschen der Fakt, den ich mitgenommen habe. Wie hast du es miterlebt?
Ja, das war ein schwieriger Abstimmungskampf. Ich sehe da ein bisschen drei Punkte. Oder einerseits hat man es nicht geschafft zu erklären, dass es um eine Entlastung geht von Gemeinden. Das sind ja teilweise Wohngebiete, die einfach so fest befahren sind. Also es ist auch gefährlich. Das hat man nicht geschafft zu erklären. Was mich sehr bedenklich gestimmt hat, aber ehrlich gesagt nicht überrascht, die Bürgerlichen, wie du schon hast gesagt, man hat es mal wieder nicht geschafft, miteinander zu arbeiten. Aber dann, wenn man gegen die SVP kann Kampagne machen, dann ist man super stark. Aber nachher, wenn es mal um wichtige Sachen entscheiden würde gehen, die wirklich für die Wirtschaft wichtig wären, dann kann man es nicht. Und das finde ich sehr, sehr schwach. Und ich finde, da müssen die Bürgerlichen schon mal fest über die Bücher. Weil man hat so manche Abstimmungen jetzt verloren und die Linken triumphieren einfach mit wirklich kurzfristig überlegten Argumenten. Das macht mir schon auch ein bisschen Gedanken. Und dann, oder ich bin sehr für die Autobahnabstimmung gewesen, dass man das annimmt. Aber ich sehe natürlich, dort ist auch vielfach das Argument ins Feld geführt worden, ja, warum müssen wir denn die Autobahnen ausbauen, weil wir enorme Zuwanderung haben. Und das darf man schon nicht ganz vergessen, weil die Autobahnausbauungen alleine hätten natürlich das Problem nicht gelöst. Oder? Das wäre vielleicht das für ein paar Jahre wäre das gut gewesen und eben eine wichtige Entlastung für die Gemeinden. Aber wenn das so weitergeht wie jetzt, verbauen wir dann irgendwann die ganze Schweiz. Und das Problem müssen wir halt auch mal an den Wurzeln packen.
Ich finde das gut, was du angesprochen hast mit den Bürgerlichen, dass man das nicht anbringt, zusammen Abstimmungskämpfe zu gewinnen. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es eben auch in der Politik ja junge Leute hat, die eben vielleicht den Drive wieder anbringen, auch mit neuen Ideen. Und da hat der Severin uns eine Frage gestellt und er kandidiert nämlich das erste Mal für das Stadtparlament das Jahr und er hat von uns 5 Tipps für den Wahlkampf. Steffi, was kannst du uns preisgeben? Was sind so ein bisschen deine Tipps, wenn man das erste Mal kandidiert?
Erstens, ich habe das eine super Frage gefunden und gleichzeitig auch eine schwierige. Und vorweg zu nehmen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen Wahlkampf. Ich glaube, was ich wichtig gefunden, gerade im ersten Wahlkampf, dass man sich jemandem anhängen kann, wo du vertraust, wo du gut findest und wo dir ein bisschen hilft und dich ein bisschen mitnimmt. Weil das erste Mal ist ja meistens nicht so, dass du gewählt wirst, sondern es geht darum, ein gutes Resultat zu machen, dem mal zu zeigen. Und wenn du da mit jemandem mit kannst gehen, wo du selber findest, das ist ein bisschen politisches Vorbild für mich, hilft das schon sehr, sehr viel. Du kannst ein bisschen Tipps und Tricks abholen. Und du? Du hast ja auch einige Wahlkämpfe bestritten.
Ja, das auf jeden Fall. Bei der auch bei dir. Sich auch das Abschauen von anderen, die man gut findet. Man hat da ja nicht seinen Wahlkampf pachtet, sondern da darf man auch abschauen. Das ist ganz in Ordnung. Ich finde es mega wichtig, dass man nicht vergisst, es ist eine mega stressige Zeit. Und du bist ständig unterwegs und du bist im Wahlkampfmodus. Du machst ganz viele Gespräche mit den Leuten. Du willst ja hören, was deinen Wählern dann auch wichtig ist, weil du willst ja von ihnen gewählt werden, um ihre Probleme zu lösen. Und das kann auch emotional natürlich ein Stress sein, oder? Willst du es ja so gut machen wie möglich? Und da hilft es, wenn man auch mal Familie und Freunde mit einbindet, sei es jetzt zu einer Veranstaltung kommen, vor allem auch am Wahlsonntag, wenn es dann so ist, finde ich es ganz wichtig, dass man jemanden so ein bisschen dabei hat, dass als Support, wo einem zur Seite steht und einem auch ein bisschen auffängt, weil eben, es kann auch schief gehen. die meisten verlieren die Wahlkämpfe und gewinnen sie eben nicht. Das ist leider eine Tatsache, dass man da den Support hat. Und das andere ist, beim eigenen Wahlkampf ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, was man lässig findet. Die Parteien geben ja mega viel vor, wie man es machen soll. Man hat ja fast keinen Spielraum mehr so ein bisschen für Individualität. Und dass man da am Druck nicht immer muss nachgeben und alles machen, was die Partei von einem erwartet. Weil es ist so eine riesen Liste, dass kann man praktisch gar nicht erfüllen, aber dann so ein bisschen Vertrauen haben, hey, ich glaube, das ist für mich das Richtige, so möchte ich das machen und das dann auch durchsetzen und auf diese Sachen fokussieren, weil man kann nicht überall gleichzeitig sein. Wir sind ja immer noch Milizpolitiker, wir arbeiten nebenbei, wir können nicht frei nehmen, 6 Monate für einen Wahlkampf, dass man da für sich das Richtige aussucht und sich auf das fokussiert.
Du hast jetzt gerade angesprochen, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man klare Botschaften für sich definiert und auch sich Themen raussucht oder sich überlegt, wo bin ich glaubwürdig, wo habe ich Know-how und wo liegen die Probleme für meine Zielgruppe. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das vorgängig mal definiert und klar in seiner inneren Haltung ist, für was stehe ich eigentlich ein. Und ich finde es wichtig, oder? Man kann nicht zu allem immer eine Meinung abgeben, weil schlicht einfach das Know-how auch nicht immer da ist. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann einfach dort, wo man stark ist, sich dort gut positionieren und kurze, verständliche Botschaften kann bringen.
Ich habe dort vielleicht noch eine Ergänzung aus der Politikwissenschaft. Ich habe ja tatsächlich in diesem Bereich auch Forschung gemacht an der Uni, wo ich, Uni Zürich, wo ich gearbeitet habe. Und es geht zum Beispiel bei diesen Wahlzetteln, die man dann alle bekommt. Und dann darf man ja streichen, dann kann man kumulieren, dann kann man panaschieren. Und es ist einfach so, die meisten Leute kennen einem halt nicht. Gerade beim Stadtparlament, wenn man neu kandidiert, ist es so. Und was man aus der Forschung weiss, es hilft, wenn man eben mehr Sachen anschreibt, als eben vielleicht nur den Beruf. Also zum Beispiel schreibst du nicht nur an einen Automechaniker, sondern dass du vielleicht noch Vereinspräsident bist im Turnverein oder du setzt dich dort ein, in der Feuerwehr zum Beispiel. Mach es ein bisschen greifbar für die Leute und nutze die Zeichenzahl, die dir zur Verfügung steht, damit die Leute das sehen, was du für ein Mensch bist. Und plötzlich hast du 1-2 Stimmen mehr, weil die es finden, hey, Molde ist zum Beispiel in der Feuerwehr, finde ich cool, so einen würde ich gerne wählen. Und das dürfen wir dann auch nutzen. Das wäre so ein bisschen noch mein Geheimtipp.
Ich glaube, da sind schon mal erste gute Tipps gefallen für dich, Severin. Es nimmt uns den Wunder, welche das du umgesetzt hast. Let us know. Die nächste Frage kommt von der Denise. Lustig, mit ihr habe ich schon dürfen Anlässe bestritten. Und sie hat uns gefragt, geht ihr an Frauenstreik? Gami, das nimmt mich jetzt schon ein Wunder. Bist du gewesen?
Ich war tatsächlich in der Stadt Zürich am Frauenstreik, aber ich habe es nicht. Ich hatte es wie nicht auf dem Schirm, ich hatte noch einen Termin bei einer Kosmetik. Und habe mich mehr gefreut, dass ich so noch ganz knapp mit dem Auto durchgekommen bin und einen Parkplatz gefunden habe. Und nachher gewusst dann, okay, wenn ich über den See fahre, kann ich dem Ganzen entfliehen. Ich bin also, physisch bin ich in der gleichen Stadt gewesen, wie ein Frauenstreik, der stattgefunden hat. Aber nein, für mich ist es schon so lange so, dass ja die Gewerkschaften das gekapert haben. Es geht ja nicht wirklich um Anliegen von allen Frauengruppen, sondern es werden ja gewerkschaftliche Anliegen vor allem vorgetragen. Und man hat sehr wenig oder nicht mehr Interesse daran, dass auch andere Frauen mitmachen. Hätte ich jetzt noch im 2019 gesagt, hat man wenigstens versucht. Aber es heisst jetzt auch nicht mehr Frauenstreik, sondern feministischer Streik. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dass das nicht mehr eine Veranstaltung ist, wo man auf die Anliegen von Frauen möchte aufmerksam machen, sondern auf die von linken Frauen. Und du, Steffi und ich haben, glaube ich, nicht mehr so einen Platz dort drin.
Definitiv nicht. Also wenn ich die Schilder von dieses Jahr gesehen habe, Kapitalismus abschaffen, ja, sind wir nicht ganz einer Meinung. Und ich weiss auch nicht so genau, was das mit den Anliegen der Frauen zu tun hat.
Ja, ich glaube, wir können es uns sparen. Und es gibt andere Wege, um sich auch für die Anliegen von Frauen einzusetzen. Und das ist gerade wichtig, dass man sich dann eben politisch engagiert, also da auch den Aufruf an die jungen Frauen oder auch die älteren Frauen, die uns zuhören, vielleicht den Schritt in die Politik zu machen. Weil es gibt ganz viele wichtige Themen, wo man eben etwas kann bewirken kann. Und für das muss man nicht an einen Frauenstreik gehen, sondern das kann man ganz einfach über andere Wege machen, wo es eben nicht darum geht, ja, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern eben wirklich etwas zu verändern, damit auch zum Beispiel das Leben der Frauen sicherer wird in der Schweiz.
Aber bevor wir zu dem kommen, haben wir eine Frage bekommen von Thomas, wo uns die Frage gestellt, neutral sein wollen, aber dadurch die Rüstungsindustrie, die man dafür braucht, wenn man glaubwürdig bewaffnet neutral will sein, das sei der gordische Knoten der SVP. Wir haben uns dazu gesagt, wir sind ja kein SVP-Podcast, wir sind ja Nebelspalterinnen. Und lieber Thomas, wir haben ja letztens miteinander gehabt, via Insta-Messenger miteinander darüber diskutiert. Also du kennst meine Haltung dazu und ich glaube, von uns beiden findest du auf diversen anderen Kanälen unsere Meinung.
Also ich finde die Frage gut, es ist wirklich eine spannende Frage und es ist immer klar gewesen, Steffi und ich, eben, wir sind beide in der SVP, aber der Podcast Nebelspalterinnen, der sollte ja ein bisschen mehr sein und wir können ein bisschen weiter über Themen diskutieren, die ein bisschen ausserhalb der Parteipolitik sind, aber wir freuen uns sonst beide mal bei einer anderen Gelegenheit, wo wir vielleicht auch als SVPlerin dabei sind, da mit dir darüber zu diskutieren, aber die 30 Minuten in der Woche, die gehören uns als Nebelspalterinnen und wir können den politischen Hut von der SVPlerin mal kurz abziehen.
Genau, und nur so viel, also ich hocke hier gerade im Büro von der Rheinmetall, also gegen die Rüstungsindustrie bin ich nicht. Nachher haben wir eine weitere spannende Frage bekommen, finde ich, die mich auch sehr zum Nachdenken angeregt hat, die ist vom Labius gekommen. Und er hat gefragt, was denkt ihr über den Nahostkonflikt?
Das sind so wieder die grossen Fragen in zwei Minuten, wo wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie dazu machen können. Ich glaube, das Wichtige herauszustreichen für mich ist, die sind ja die guten Dienste, die die Schweiz erbringen kann. Oder sie hat ja das Schutzmandat USA-Iran. Und wie man ja weiss, ist ja, dass die Schweiz jetzt schon, glaube ich, fünfmal Minimum hat können den Kontakt herstellen. Und dadurch würde ich sagen, das ist das, wo wir jetzt als Schweiz den Wert darauf legen müssen, dass wir die Plattform bieten können, um mit dem Nahostkonflikt überhaupt die Kommunikation möglich machen. Das wäre so ein bisschen, ja, long story short, oder für die grossen Fragen die kurzen Antworten.
Das kann ich eins zu eins so unterschreiben. Die nächste Frage kommt auch von einem Thomas, aber einem anderen Thomas. Wieso hat eine Einsprache mehr Macht als ein Volksentscheid? Zum Beispiel die Harpturm-Abstimmung. Das ist ja ein riesiges Zürich-Thema. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen.
Ja, wir können es. Ich meine, für all die. Ich glaube, das weiss man bitte wie in der ganzen Schweiz. Theoretisch gesehen sollten wir ein Fußballstadion haben, das Harpturm. Das steht aber immer noch nicht nach drei Abstimmungen. Der Grund dafür ist unter anderem, dass es eben immer wieder zu Einsprachen gekommen ist gegen das Bauprojekt. Und das ist ja grundsätzlich ein Problem. In dem Sinn, wenn du das so siehst, dass du unbedingt das Harturmstadion willst, gell? Das Baurecht, da hast du einfach die Situation, dass man ganz, ganz viele Einsprachemöglichkeiten hat, die sehr, sehr lang gehen bis ans Bundesgericht. Und das führt dazu, dass wir eben immer noch im letzten Grund Fußball spielen, wo kein Mensch gerne hingeht, weil es zieht in dem Stadion. Das Essen ist einfach nicht gut. Und wirklich kein schönes Ding. Es tut mir mega leid, dass ich gegen das hate, aber ich hasse das Ding. Andererseits musst du es vielleicht auch so sehen. Wir können ja froh sein, haben wir die Möglichkeiten. Scheiss dich jetzt zwar an beim Harturmstadion, aber ich kenne ganz viele Leute, die dann happy sind, wenn es neben ihnen soll ein Windrädli geben zum Beispiel. Oder bei den Linken, wenn eine Staumauer erhöht werden soll, dass man da Einsprachemöglichkeit hat und dass der Staat eben nicht alles machen kann, was er will und muss Rücksicht nehmen, so eben juristisch auch auf die Einsprachen von denen rundherum. Es ist ein Recht, das uns ja auch vor dem Staat schützen soll, zu einem gewissen Mass. Und an dieser Stelle darum ein bisschen die Vorteile von dem, von der anderen Perspektive gesehen. Ich warte lieber ein bisschen länger aufs Harturm, wenn ich aber dafür auch weiterhin das Recht hätte, eben gegen das Windrädli Einsprache zu erheben. Oder auch wenn der Nachbar neben mir etwas ganz Wildes bauen will, dass man da ein Miteinander hat, das finde ich dann doch wichtig.
Ja, es hat ja bei uns in der Region, ist ja die Grimselstallmauer hat man wohl erhöht und das war bitter notwendig gewesen, aber das war ein ewig langer Rechtsstreit gewesen, weil es dort ein Fichtenwäldchen hatte, das geschützt war. Und ich habe mich riesig aufgeregt, aber hankerum, wie du es richtig hast gesagt, bei anderen Projekten ist man dann wieder froh, wo der politische Gegner dann auch nicht so Freude an einem hat. Insofern hebt sich das wieder auf und ist ja irgendwo durch auch fair. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man als Demokratie und als Rechtsstaat Interessen tut abwägen. Es ist ja immer auch Einzelinteresse, zum Beispiel auch das Eigentum gegen ein öffentliches Interesse. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das macht, dass man sich auch die Zeit nimmt. Man kann natürlich sich manchmal schon auch fragen, wie viele Einsprachen sollen möglich sein und wer darf überhaupt alles Einsprache erheben, oder? Weil manchmal werden Einsprachen erhoben von Leuten, die dann zugelassen werden, die eigentlich nicht so viel damit zu tun haben. Es gibt sicher immer Verbesserungspotenzial, aber ich glaube, grundsätzlich ist das ein fairer Ausgleich, die Interessensabwägung zwischen den Interessen von der Mehrheit, von der Öffentlichkeit und auch den einzelnen Interessen.
Wir kommen zu der letzten Frage, so ein bisschen zum Thema Politik, und zwar der Pascal. Der wird von uns wissen, warum die Antifa nicht verboten wird?
Die berechtigste Frage vom Tag, das frage ich mich nämlich auch schon lange. Weil ich meine, es ist doch Wahnsinn, wie viel Gewalt jedes Mal von ihnen angewendet wird, wie viel Sachbeschädigung am 1. Mai, jedes Mal. Und wir das alle zusammen müssen zahlen. Und ich finde es einfach so frech, vor allem in einem Land wie die Schweiz, wo du so viele demokratische Mittel hast, deine Ziele durchzusetzen. Und da ist einfach Gewalt und Sachbeschädigung und all das einfach fehl am Platz. Und es geht einfach nicht. Aber irgendwie schaut da die Politik weg. Die Linken versuchen das zu verharmlosen. Aber wenn es dann auf der anderen Seite zu so Sachen kommt, dann ist es dann wieder nicht okay. Und es ist eben auf beiden Seiten nicht okay. Man darf es auf beiden Seiten nicht tolerieren.
Ich finde, man muss immer vorsichtig sein in einer liberalen Gesellschaft mit Verbot. Wir haben ja gewisse Regelungen, dass man zum Beispiel an terroristische Organisationen verbieten darf, so wie man das ja jetzt mit der Hamas gemacht hat, das Jahr im Parlament, dass man den Entscheid endlich gefällt hat. Bei der Antifa ist es natürlich doch noch schwieriger, dass es ja sehr eine lose Gruppe und ein Kollektiv und man kann das ja nicht wirklich an etwas festmachen. Und ich habe immer die Sorge, wenn man so ein zurückschaut, die Geschichte vom Linksextremismus, gerade in Zürich, hat man ja dann ihr Gewaltpotenzial gesehen, zum Beispiel auch bei diesen Jugendkrawall, wie das kann eskalieren. Und wenn man so eine Organisation verbietet, besteht natürlich auch immer Gefahr, dass du denen mehr Auftrieb gibst, oder? Weil dann haben sie sich ja bestätigt, dass da ein Autoritätenstaat sie verbieten will und sie kämpfen ja genau gegen den Faschismus, gegen die Autorität. Das ist ja ihr Weltbild, das sie haben. Wir können ja dann darüber streiten, über was sie wirklich, gegen was sie wirklich kämpfen. Und dann gibst du denen Antrieb und ich finde es eine ganz wichtige Abschätzung zu sagen, will ich das Risiko von dem Auftrieb und dieser Mobilisierung ja, auf mich nehmen für ein Verbot oder haben wir andere Möglichkeiten wie über einen Nachrichtendienst oder strafrechtliche Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen der Sachbeschädigungen, von der illegalen Demonstrationen, haben wir dort andere Möglichkeiten, um sie einschränken, dass man da muss die Abwägungen machen.
Ja, du hast einen guten Punkt gebracht, den ich in meinem ersten Statement noch nicht so berücksichtigt habe. Oder das muss man, glaube ich, schon auch sagen. Die Antifa ist sehr aufgeteilt, oder? Es gibt sehr, auch, wie soll ich dem sagen? Ja, Leute, die nicht zu Gewalt neigen, die bei der Antifa in so gewissen Untergruppierungen dabei sind. Das ist klar, oder? Dass ich meine, wir haben Versammlungsfreiheit, soll möglich sein. Aber eben, sobald es Gewalt hat, finde ich es einfach schwierig. Und wir sehen einfach, dass die Eingriffsmöglichkeiten, es ist auch gering, oder? Ich meine, es ist jedes Jahr immer wieder ein Problem. Ich finde einfach schon, dass man da zumindest darüber diskutieren kann und dann kann auch die Demokratie dann entscheiden, ob sie so etwas möchte oder nicht.
Absolut. Und ich würde sagen, Steffi, wir gehen über zu den Fragen, die eher ein bisschen uns zwei betreffen. Und zwar wollte Severin wissen, wo liegt unsere grösste Meinungsverschiedenheit?
Severin, danke vielmals für deine Frage. Wir haben da sehr, sehr lange darüber diskutiert und sind, glaube ich, am Ende wirklich bei banalen Sachen gelandet und haben einfach gemerkt, wir haben gar nicht so grosse Meinungsverschiedenheiten, gell?
Es gibt also wirklich einen ganzen WhatsApp-Chat-Verlauf von uns, wo wir uns zuerst anfangen bei den grossen Fragen vom Leben, wie zum Beispiel Todesstrafe, Abtreibung, und irgendwann mal sind wir bei Pizza Hawaii gelandet. Also es war wirklich ein längeres Gespräch gewesen. Wir haben aber bis jetzt nicht etwas gefunden, wo wir sagen, das ist wirklich, wirklich eine grosse Meinungsverschiedenheit. Aber zum Glück haben wir ja den Podcast und noch mehr als genug Themen, um miteinander zu diskutieren. Und ich bin mir sicher, dass es da eine Folge wird geben, wo wir wirklich sagen können, da sind wir komplett unterschiedlicher Meinung. Und dann werden wir an dich denken.
Genau. Darum, danke Severin, du bist ja auch aktiv bei uns. Also von dem her, also bei der jungen SVP, also wirst du sicher auch vielleicht noch das eine oder andere vielleicht mitbekommen und uns dann können sagen, ah, oh, schaut, da habt ihr jetzt eure Meinungsverschiedenheit. Die nächste Frage nimmt mich sehr, sehr wunder, Gami, weil du aus der Stadt Zürich kommst und das, glaube ich, um einiges schwieriger ist als bei uns auf dem Land. Und die hat Anjuschka gestellt. Was macht ihr, um euch als Frau sicherer zu fühlen bzw. weniger Angst zu haben?
Finde ich immer eine mega schwierige Frage, weil im Endeffekt, ja, es ist so, als Frau, wenn du in Zürich bist, gibt's immer Momente, wo du dich nicht sicher fühlst. Und was kann ich wirklich dagegen machen? Und die traurige und die einzige Antwort, die ich kann, ist, ich muss die Ort meiden. Und ich wünschte mir, ich hätte eine bessere Antwort als das. Aber es läuft auf das raus, dass ich gerade die Momente eben, das sind in der Nacht Momente, wo ich auf dem Heimweg bin, wo ich alleine bin, wo ich das Gefühl von der Angst habe in der Stadt Zürich. Und das sind die, wo ich einfach so weit bin, dass ich die meide. Und das heisst, auch manchmal halt das Geld in die Hand nehmen für einen Uber oder ein Taxi. Schauen, dass man nicht allein heimläuft, sondern mit Freunden. Also, dass man das mit denen abspricht. Und hey, auch den Mut haben und sagen, hey, look, ich will nicht allein am Bahnhof laufen. Ich würde aber gerne heimgehen. Mach's dir etwas aus, mich zu begleiten. Also, da, den Mut haben und das wirklich auch zu sagen. Ich unterstütze auch alle Frauen, die sagen, hey, ich mache zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs, obwohl ich das ganz schlimm finde, dass wir überhaupt so weit sind, dass man Frauen muss so Tipps geben. Aber das Sicherste ist leider halt immer, möglichst gute Situationen zu vermeiden, weil ich will nicht müssen bereuen und sagen, hey, wieso bin ich um die Zeit doch noch irgendwie durch den Kreis 4 alleine gelaufen. Ich müsste es doch eigentlich besser wissen. Und das möchte ich eben nicht, dass es passiert. Wie sieht es bei dir aus, Steffi?
Ja, ähnlich wie du. Was ich mir angewöhnt habe, weil ich bin noch viel am Abend im Zug unterwegs, ganz einen bösen Blick. Es klingt jetzt mega blöd, aber ich habe das Gefühl, es hilft, weil es abschreckt. Und manchmal überlege ich mir ehrlich gesagt auch, was ich ganz, ganz schlimm finde. Aber was ich anlegen an diesem Tag, oder? Wie lang bin ich unterwegs? Mhm. Wo bin ich unterwegs? Einfach, um dich irgendwie sicherer zu fühlen, obwohl das ja gar kein ausschlaggebender Grund ist. Und es ist mega traurig, diese Überlegung müssen zu machen. Dann habe ich immer ein Deo dabei in der Tasche, dass, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass du jemandem halt irgendwie Deo ansprühen kannst, weil dann hast du einen Schockmoment. Und dann sicher auch, wenn du alleine bist, am Abend irgendjemand zu fragen, hey, kann ich dir anrufen oder so? Oder jemand ist online, vielleicht auch den Live-Standort teilen.
Ja, das ist ein ganz guter Tipp, den Live-Standort mit jemandem teilen und auch unbedingt einander schreiben, hey, jetzt bin ich gut heimgekommen, dass wir das wissen und sich austauschen und nicht einfach davonlaufen und niemand weiss, ja, wo du bist. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Tipp, dass man dann auch weiss, wenn etwas nicht stimmt. Dann gehen wir eine Frage weiter. Das ist eine Frage für dich, Steffi. Der Nico will wissen, wie kann Steffi so viel Zeit haben für all die Podcasts und Videos, die sie aufnimmt?
Ja.
Steffi, wie machst du das? Ja?
Gute Frage. Nein, also Videos aufnehmen, meistens nehme ich mehrere am Tag auf. das hilft, wenn es vielleicht so ein bisschen grössere Themen sind oder Erklärvideo, dann nimmt man sich einen Nachmittag Zeit und sitzt her und ich schreibe so ein Skript oder Ideen häufig im Zug auf, weil es mir spontan in den Sinn kommt oder der Klassiker unter der Dusche und dann schnell aufschreiben. Und es ist halt ehrlich gesagt auch danke an dich, Gami, für deine Flexibilität. Das wäre nicht möglich, wenn wir nicht das auch remote könnten machen, wir miteinander können schreiben, spontan, wenn hast Zeit. Das schätze ich unglaublich fest, sonst wäre das nicht möglich. Und es braucht Zeitmanagement und manchmal auch ein bisschen Spontanität.
Also eben, ich muss mir wirklich vorstellen, Steffi hockt gerade beim Arbeiten und ich hocke in der Toskana am Pool. Also, wir kennen Amix da nicht. Wir schaffen es immer, irgendwie miteinander aufzunehmen. Wir finden eine Lösung. Oder auch wenn wir beide im Bundeshaus sind, zwischen Tür und Angel in einer Telefonkabine,
ja, genau,
ein Intro aufzunehmen. Ja, viel Flexibilität, dann funktioniert das.
Definitiv. Aber es würde mich jetzt gleich noch wundern, Gami, ich meine, wo du noch politisch aktiv bist, du bist ja auch überall gewesen und überall engagiert gewesen. Wie hast du das gemacht?
Ich frage mich das rückwirkend im Fall auch, wie das überhaupt möglich war, dass das aufgeht. Aber im Endeffekt, wenn man es halt gern macht, dann bringt man es irgendwo immer wieder an.
Ja, genau.
Und ich bin mega happy, dass ich eine Familie und Freunde habe, die mega viel Verständnis haben, dass du halt eben manchmal einfach musst absäckeln oder früher gehen oder später kommst, weil es heisst, hey, ich muss noch das aufnehmen. Und dann kann das schon funktionieren, denen dann einfach noch ein paar Mal mehr Danke sagen für das Verständnis, dass du das auch dank ihnen kannst machen, weil sie dir da ganz viel Flexibilität zeigen.
Das finde ich einen der wichtigsten Punkte. Du brauchst ein Umfeld, das das mitmacht und weiss, dass du das nicht extra machst, sondern dass das ein wichtiges Anliegen von dir ist, dass du dich so einsetzt. Und du dann aber im Gegenzug dir auch Zeit nimmst für sie und das sehr wertschätzt, weil ich finde das nicht selbstverständlich. Jetzt eine spannende Frage. Seid ihr eher Katzen- oder Hundemensch? Das hat der Aaron gefragt.
Ich bin ein totaler Hundemensch. Ich habe mir auch vorgenommen, mir einen Dackel zuzulegen, der dann Franz heisst.
Ah, mega cool!
Genau.
Ja.
Der Franz. Ich bin auf der Suche nach einem richtigen Franz für mich. Und als Kind hatte ich immer Hunde, einen Labrador. Das bringe ich aber nicht durch einen Labrador. Darum hat es die Einigung auf den Dackel gegeben, wo dann Franz wird heissen. Bei dir?
Also ich melde mich freiwillig zum Babysitten. ja, also total Hundemensch. Ja, das ist, glaube ich, der grosse Kampf war bei mir daheim. Wir haben seit 23 Jahren für einen Hund gekämpft. Hat halt alles nichts gebracht. Ein kleines Kindheitstrauma. Nein, Spass. Aber ich finde Hunde ganz, ganz toll. Zur jetzigen Zeit wäre es einfach nicht möglich mit der Zeit und so weiter. Aber Katzen, ich finde sie herzig, aber ich kann ehrlich gesagt nicht so viel mit ihnen anfangen, respektive sie mit mir nicht. Weil ich glaube, ich bin noch von jeder irgendwie gebissen worden. Darum versuche ich, die ein bisschen zu umgehen.
Gehen wir zu der letzten Frage von Cyril zu dem Podcast. Wann gibt es die nächste Live-Folge? Und ich glaube, so viel können wir schon mal verraten. Wir haben bald ein Meeting dazu zu Nebelspalterinnen. Und dort ist das eines der ja, wichtigsten Traktanten, die wir drauf haben. Und wir hoffen, dass wir euch im Verlauf des Sommers dann könnt informieren, wenn es dann eine Live-Folge gibt und dass ihr auch, wie damals am Podcast-Festival, so zahlreich erscheint und wir so gute Gespräche könnt mit euch haben. Es ist der Steffi, ihre erste Live-Folge wird sein, wie die erste schon mit der Maria war. Und wir dann sicher auch wieder können so einen coolen Apero machen und uns miteinander austauschen, uns kennenlernen und eure Feedbacks hören zu Nebelspalterinnen. Also, wir freuen uns, wenn es dann soweit ist und wir halten uns dort auf dem Laufenden. Aber Steffi, jetzt musst du zu der letzten Geschichte kommen. Und zwar die Empanada-Geschichte. Bitte hau die raus.
Also, folgende Sache. Ihr Lieben, wir sind vor jetzt in 2-3 Wochen ist der Fraktionsausflug von der SVP Schweiz. Und ich war dort eingeladen als Generalsekretärin von der jungen SVP Schweiz. Gami war auch dabei, als Journalistin. Und wir sind mit dem Andi Glarner, dem Christian Imark und dem David Zuberbühler sind wir am Bahnhof gelaufen, also respektive wir haben uns im Bahnhof getroffen. Und dort hat Andi Glarner uns alle gefragt, ja, ob wir nicht ein Empanada möchten, weil das ist ein neuer Laden, was am Bahnhof Bern gibt, der wirklich exzellent ist. Und ich habe gesagt, ja, mega gern, ein vegetarisches. Gut, dann hat der Andi Empanadas gekauft für uns alle und dann sind wir zum Gleis raufgelaufen und nachher haben wir uns irgendwie alle verloren. Und ich habe dann gedacht, ja gut, mein Ziel ist jetzt einfach irgendwo zu sitzen und ich bin eingestiegen und habe schon gedacht, ah oh shit, das ist jetzt nicht so gut, aber ich habe natürlich nicht mehr gewusst, wo ihr hockt. Und dann ist das halt auch passiert. Und nachher hat aber der Andi nicht aufgegeben und hat gesagt, jemandem vom Generalsekretariat, das Empanada muss zu der Steffi. Die Person hat das Empanada aber der Steffi Heimgartner gebracht. Und Steffi Heimgartner ist eine Nationalrätin aus dem Kanton Aargau, ganz coole. Und die ist dann noch nicht rausgekommen, warum gibt jetzt der Andi Glarner ihr ein Empanada? Völlig aus dem Nichts raus.
Das ist so eine dumme Verteilung, die völlig falsch gelaufen ist. Anstatt Bern hat Aargau ein Empanada bekommen. Ich habe den interkantonalen Konflikt schon gesehen, dass da die Leute nicht zu ihren Empanada kommen. Aber so herzig war, wie sich der Andi Sorgen gemacht hat, dass du ein Empanada nicht bekommst, dann bekommt es einfach die falsche Steffi.
Definitiv. Und es war so lustig, Steffi Heimgartner ist nicht zu mir gekommen und hat gesagt, ja, sie hätte, glaube ich, mein Empanada bekommen. Und sie hat es, glaube ich, innerhalb des Abteils aufgeteilt, also auf verschiedene Kantone. Das Empanada hat also wie der Finanzausgleich den Hunger von allen gestillt. Also hat es doch noch ein gutes Ende gehabt. Aber ich bin am Andi Glarner definitiv ein Empanada schuldig.
An dieser Stelle, hey, nochmal danke euch für die super Fragen. Wir haben mega, mega Freude gehabt, die zu beantworten. Und wir hoffen, dass ihr auch Freude habt beim Hören. Und an dieser Stelle bin ich so frech und übernehme die Abmoderation. Okay. Wir hören uns in dem Fall nächsten Dienstag wieder zu einer neuen Folge Nebelspalterinnen am 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.